Das Land Italien sagt, es möchte seine besonders schöne Mode jetzt vor dem Verfall schützen, denn viele andere wüssten ja gar nicht, wie sie diese Kleidungsstücke richtig tragen sollten. Jetzt fühlst du und deine Freundin, ihr fühlt euch natürlich als EuropäerInnen sehr diskriminiert.
Nicht nur als Europäerin, als Modeträgerin, als Frau generell, das ist mega fies. Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute EU und Grundfreiheiten mit Laura von Grundgesetz verstehen. Liebe Laura, ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet bist, um ein wenig mit mir über das Grundgesetz zu plaudern.
Ja, hallo Steffi, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Wir haben in den vergangenen Episoden schon über einige wichtige Grundrechte geplaudert, die im Grundgesetz verankert sind. Und ich würde heute ganz gern mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand schweifen lassen, und zwar über die nationalen Grenzen hinweg. EU. Er hat ja einen wirklich großen Einfluss auf Deutschland und auch auf das Grundgesetz. Und ich dachte, wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Vielleicht magst du erst mal erklären, was die EU eigentlich ist.
Also die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von 27 Staaten, die Mitgliedstaaten, die alle auf dem europäischen Kontinent liegen, und man nennt die EU einen Staatenverbund.
Das heißt, die Staaten sind verbunden, sind aber an sich kein eigener Staat.
Das ist richtig, genau.
Es ist ja immer wieder zu lesen, hier will jemand Mitglied werden in der EU, dann streiten sich alle drüber, soll derjenige Mitglied werden? Wie wird man denn eigentlich Mitglied?
Also man kann als Staat einen Antrag stellen und muss aber natürlich bestimmte rechtliche und wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllen, um Mitglied in der EU zu werden. Und darüber hinaus müssen natürlich alle anderen Mitgliedstaaten, die bereits in der EU sind, diesem Antrag zustimmen und dass dieser Mitgliedstaat aufgenommen wird. Es gibt verschiedene Staaten, die bereits solche Anträge gestellt haben und die sind noch oder auch immer noch Beitrittskandidaten, nennt man die dann. Also die Türkei hat bereits 1999 einen Antrag gestellt, Serbien 2009, jetzt zuletzt 2022 hat man von der Ukraine und von Georgien gehört, dass die eben einen Antrag gestellt haben.
Ja, bei der Türkei zieht sich das Ganze ja aus Gründen jetzt schon über einen ganz erheblichen Zeitraum. Klingt mir so, als wäre so ein Beitrittsverfahren zum Teil ganz, ganz langwierig. Aber seit wann gibt es eigentlich die Europäische Union selbst?
Die Europäische Union in ihrer heutigen rechtlichen Form gibt es tatsächlich erst seit 1992. Mit dem sogenannten Vertrag von Maastricht in den Niederlanden hat man den geschlossen, wurde die Europäische Union gegründet. Es gibt aber natürlich schon europäische Zusammenschlüsse in anderen Formen schon viel, viel länger, schon seit 1951. Damals gab es verschiedene europäische Gemeinschaften, zum Beispiel wie die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
Vielleicht damit wir uns so möglichst viel mitnehmen an Wissen aus dieser kleinen Episode. Was war denn damals eigentlich der genaue Anlass, dass sich diese Staaten zusammenschließen wollten und es auch getan haben?
Also die Staaten haben das vor allem aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Also sie wollten Zölle abschaffen und damit eben den Handel vereinfachen. Aber auf der anderen Seite waren auch Sicherheitsaspekte gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und deshalb sind auch noch heute die wichtigsten Handlungsfelder der Europäischen Union eben der Binnenmarkt, also die europäische Wirtschaft, und auch die Außen- und Sicherheitspolitik.
Okay, Binnenmarkt, das würde ich mir gleich noch ein bisschen genauer angucken wollen. Auch die Grundfreiheiten werden wir gleich noch thematisieren. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was hat eigentlich die EU genau mit unserem Grundgesetz zu tun? Weil das gucken wir uns ja im Einzelnen an.
Ja, die EU hat ganz schön viel mit dem Grundgesetz zu tun. Wir wissen, das Grundgesetz ist die Verfassung und damit das höchste Gesetz in Deutschland. Und damit Deutschland überhaupt Mitglied in der EU werden konnte und damit auch bestimmte Kompetenzen auf die EU übertragen, damit die EU jetzt in diesen Bereichen eben entscheiden kann oder zusammen mit den Mitgliedstaaten entscheiden kann, musste das Grundgesetz überhaupt erstmal erlauben.
Was heißt erlauben? Also wie erlauben?
Also wir haben ja gesagt, die EU ist ein Zusammenschluss von Staaten. Und damit diese Organisation eigenständig handlungsfähig ist und auch eigene rechtsverbindliche Entscheidungen treffen darf oder kann, müssen die Staaten ihre Rechte, die sie normalerweise ausüben, auf die Organisation übertragen. Und diese Rechte, die sind in Deutschland im Grundgesetz verankert, muss eben das Grundgesetz auch selber sagen, dass diese Rechte eben übertragen werden dürfen. Und das steht konkret in Artikel 23 des Grundgesetzes.
Ja, und just dieser Artikel 23 Grundgesetz ist wahrscheinlich nicht ohne Grund ziemlich lang. Und ehrlich gesagt liest der sich ziemlich kompliziert. Kannst du mal so vielleicht verständlich und knapp für alle zusammenfassen, was der eigentlich genau sagt?
Ja, gerne. Also Artikel 23 sagt im Wesentlichen einmal, dass Deutschland an der Europäischen Union mitwirkt und auch Mitglied in der EU wird. Also das erlaubt, dass Deutschland eben Rechte übertragen werden darf. Und gleichzeitig sagt dieser Artikel auch, Deutschland darf auf die EU die notwendigen Rechte eben übertragen. Also so, damit die EU eben handlungsfähig ist. Aber gleichzeitig setzt es dem Ganzen auch eine Grenze. Und es dürfen eben nicht alle Rechte auf die EU übertragen werden. Und alles das, was die EU macht, muss gleichzeitig auch mit dem Grundgesetz wiederum vereinbar sein.
Okay, will heißen, das Grundgesetz erlaubt, dass bestimmte Dinge die EU entscheiden darf, weil Deutschland diese Rechte auf die EU eben übertragen hat. Das Grundgesetz stellt aber nochmal sicher, dass das Ganze nur innerhalb gewisser Grenzen möglich ist.
Ganz genau. Und dass vor allem das Grundrechte, die müssen gewahrt werden. Das sind ja die wichtigsten Rechte. Und wenn die EU die Grundrechte nicht wahrt, dann darf Deutschland auch bestimmte Kompetenzen eben nicht übertragen.
Okay, es gibt aber ja daneben auch europäische Grundrechte.
Ganz richtig, die gibt's mittlerweile auch. Also das hat den historischen Hintergrund, die EU beziehungsweise ihre Vorgängerorganisationen, die haben immer mehr Kompetenzen von den Mitgliedstaaten bekommen und haben die ausgeübt. Und dementsprechend waren diese Organisationen ja schon fast quasi staatlich.
Okay, und es müssen sich aber alle Staaten dann an die diese europäischen Grundrechte halten.
Genau, Staaten müssen sich generell an Grundrechte halten. Und dadurch, dass wir jetzt europäisches Handeln hatten, hat dann der Europäische Gerichtshof so an Ende der 60er Jahre angefangen, so europäische Grundrechte zu entwickeln. Wie hat er das gemacht? Es gab ja keine europäische Verfassung zu diesem Zeitpunkt, in dem irgendwie Grundrechte aufgelistet waren, sondern er hat sich angeschaut, welche Grundrechte gibt es in den Verfassungen von den einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Grundrechte des Grundgesetzes oder der französischen Verfassung, und hat daraus dann eben so gemeinsame Grundrechte abgeleitet, die er eben in allen dieser Verfassungen gefunden hat. Heute ist es aber so, dass diese europäischen Grundrechte auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben sind. Also die gibt's jetzt auch schriftlich.
So, da habe ich eine Nachfrage dazu. Und zwar sprichst du jetzt von der Charta der Grundrechte. Man liest aber auch immer wieder von den Europäischen Menschenrechtskonventionen. Ist das dasselbe oder sind das verschiedene Sachen?
Gut, dass du das fragst. Nein, das ist nicht dasselbe und das wird ganz, ganz häufig durcheinander gebracht, selbst auch von JuristInnen. Die Charta der Grundrechte gilt in und für die Mitgliedstaaten der EU, also die 27. Die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Das heißt, alle Staaten, die in der Organisation Europarat, das ist eine internationale Organisation mit 46 Mitgliedstaaten, haben die EMRK unterzeichnet und die müssen sich auch an die darin enthaltenen Menschenrechte halten.
Okay, 46 Staaten, das ist eine Menge mehr als 27. Wer ist da noch alles dabei?
Also sind zum einen alle 27 aus der EU mit dabei, aber dann haben wir auch noch Länder wie Albanien, Georgien, auch die Türkei, Aserbaidschan oder auch Island. Die sind auch im Europarat.
Okay, das heißt, die Charta gilt nur für die EU-Staaten und EMRK dann für alle EU-Staaten plus alle anderen Mitglieder aus dem Europarat. Also dann eben die
genau.
46.
Ah, okay. Genau, ganz richtig.
Dann lass uns nochmal zurückkommen zu den Grundrechten beziehungsweise zur EU. Es gibt da ja auch noch die Grundfreiheiten. Was ist das nun wieder?
Grundfreiheiten, die lassen sich vielleicht ganz einfach so als wirtschaftliche Grundrechte beschreiben und betreffen da eben so spezifische wirtschaftliche Ausformungen des Lebens. Das heißt, sie schützen Unionsbürgerinnen vor allem vor wirtschaftlichen Diskriminierungen oder Beeinträchtigungen in anderen EU-Staaten.
Okay, jetzt wird unter wirtschaftlicher Diskriminierung von Unionsbürgerinnen und Bürgern kann sich jetzt vielleicht nicht jeder direkt was vorstellen. Hast du mal ein konkretes Beispiel?
Na klar. Also stell dir jetzt vor, du fährst mit einer Freundin nach Italien in den Urlaub und ihr wollt dort euch schöne italienische Sommermode kaufen. Und jetzt Jetzt trifft euch der Schock, denn in den ganzen Läden dürft ihr jetzt die in Italien produzierte italienische Mode gar nicht kaufen, weil die nur noch an echte ItalienerInnen abgegeben wird und eben nicht mehr an Touristen und Touristinnen. Das Land Italien sagt, es möchte seine besonders schöne Mode jetzt vor dem Verfall schützen, denn viele andere wissen ja gar nicht, wie sie diese Kleidungsstücke richtig tragen sollten. Jetzt fühlst du und deine Freundin, ihr fühlt euch natürlich als EuropäerInnen sehr diskriminiert.
Nicht nur als Europäerin, als Modeträgerin, als Frau generell, das ist mega fies.
Ja, richtig. Und genau vor solchen Regelungen sollen die Grundfreiheiten schützen. In der EU gibt es nämlich den sogenannten Binnenmarkt. Das ist der freie wirtschaftliche Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Das heißt, wir haben keine Zölle auf Waren, auf Dienstleistungen, auf Kapital. Alles kann in der EU frei fließen. Aber damit es irgendwie andere Regelungen, die eine ähnliche hemmende Wirkung haben, dass dieser freie Fluss eben gestoppt wird, gibt es die Grundfreiheiten. Die sollen das verhindern und dass eben nicht diskriminiert wird aufgrund der Staatsangehörigkeit oder aufgrund der Herkunft aus einem anderen Mitgliedstaat. Und deshalb gibt es die Grundfreiheiten und auch das sogenannte allgemeine Diskriminierungsverbot.
Okay, und wie viele von diesen Grundfreiheiten gibt es insgesamt?
Also wir haben einmal das allgemeine Diskriminierungsverbot. Das ist in Artikel 18 des Arbeitsvertrags der Europäischen Union geregelt, der AEUV. Das ist quasi so die allgemeinste Grundfreiheit. Der greift einfach immer, wenn die spezielleren nicht greifen. Das heißt, jede Diskriminierung oder Beeinträchtigung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Daneben gibt es auch die speziellen 5 Grundfreiheiten. Das ist die Warenverkehrsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit.
Dienstleistungsfreiheit, das Dienstleistung meint dann sowas wie, keine Ahnung, Friseur, Bauunternehmer, Pflegerin, Arbeitnehmerfreizügigkeit, klar, sind dann alle, die in einem anderen EU-Staat arbeiten, Kapital- und Zahlungsverkehr, da geht es also um den freien Fluss von Geld, aber was genau ist mit Niederlassung in dem Zusammenhang gemeint?
Niederlassung meint in diesem Fall nicht die private Niederlassung. Das nennt man so im EU-Sprech Freizügigkeit, dass ich mich überall in der EU niederlassen kann und da wohnen und arbeiten kann. Niederlassungsfreiheit im Sinne der Grundfreiheiten bezieht sich auf Unternehmen. Das bedeutet, ein Unternehmen kann in jedem EU-Staat sein Unternehmen anmelden, es kann es dort gründen, es kann eine weitere Niederlassung dort errichten und das eben ganz frei.
Aber jetzt mal von den Unternehmen ein bisschen weg, hin zu uns allen, wo wir davon profitieren können von den Grundfreiheiten. Es will ja nicht jeder jetzt ein Unternehmen gründen und sich irgendwo im europäischen Ausland niederlassen. Was ist denn so ein Punkt, wo wir vielleicht profitieren können?
Also ein Beispiel, was ich jetzt vielleicht hier machen kann. Stell dir vor, deine Nichte zum Beispiel, die möchte in Österreich Medizin studieren, weil sie in Deutschland keinen Studienplatz bekommen hat.
Okay, Studienplätze und Medizin, schwierig, ja, Klassiker.
Genau, jetzt führt aber Österreich eine Regelung ein, dass nur 25% mit EU oder mit anderem ausländischen Schulabschluss in Österreich Medizin studieren dürfen. Und der Rest benötigt die österreichische Matura.
Okay, das wäre aber ja dann eine Diskriminierung, weil meine Nichte mit dem deutschen Abi dann eben nur eingeschränkt Zugang hätte zu einem Studium in Österreich.
Ganz richtig. Also wenn wir das jetzt mal so durchprüfen, wie die Grundfreiheit funktioniert. Wir haben deine Nichte, sie ist Deutsche, sie ist Unionsbürgerin. Und gleichzeitig haben wir einen grenzüberschreitenden Sachverhalt, denn sie möchte ja nach Österreich gehen, auch Mitgliedstaat der Europäischen Union. Jetzt richtet sich aber diese Regelung aus Österreich ja nicht gegen andere Unionsbürgerinnen wegen ihrer Staatsangehörigkeit.
Nee, aber wegen Schulabschluss. Also knüpft an Schulabschluss an.
Genau. Und auch das geht nicht. Das nennt man eine sogenannte mittelbare Diskriminierung, weil aufgrund der Staatsangehörigkeit zwar nicht diskriminiert wird, aber typischerweise natürlich ÖsterreicherInnen die Matura erwerben und Deutsche das Abitur.
Und wie sieht's da aus? Weil bei den Grundrechten gibt's ja grundsätzlich schon die Möglichkeit, ungleich zu behandeln, wenn es dafür einen Grund gibt. Also wenn die Diskriminierung, nenne ich es mal, oder Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist. Gibt es das da dann auch?
Das ist richtig. Die Grundfreiheiten funktionieren sehr ähnlich wie Grundrechte. Die sind auch nicht absolut. Und hier muss man sich eben überlegen, gibt es öffentliche Interessen, die Österreich haben könnte, um eine solche Regelung tatsächlich zu rechtfertigen?
Ja, aber da fällt mir jetzt kein sachlicher Grund für ein. Also Matura, Abitur, ja, who cares?
Genau, gibt's auch nicht. Also es gibt keinen Grund, warum man da differenziert. Ganz im Gegenteil, das steht fundamentalen europäischen Zielen, wie zum Beispiel einer hohen Mobilität im Binnenmarkt oder auch Austausch zwischen Lernenden, absolut entgegen. Klar kann Österreich sagen, dass ÖsterreicherInnen nicht mehr genügend Studienplätze bekommen, aber das ist kein sachlicher Grund, um eben eine Diskriminierung von anderen UnionsbürgerInnen zu rechtfertigen. Also so eine pauschale Regelung, die einfach nur an den Schulabschluss anknüpft, die wäre nach EU-Recht einfach unzulässig.
Ja, vor allem wäre es auch absurd und entspricht überhaupt nicht der Lebensrealität. Es gibt ja sogar schon spezielle Studiengänge. Du kannst ja einen Teil zum Beispiel in Köln studieren, den Rest in, ich weiß gar nicht was, Florenz, glaube ich. Hatte ich schon ein paar Studis hier im Podcast, die eben zwischen Deutschland und Italien studieren. Und das ist ja ein echter Mehrwert für Deutschland, für Italien, für Europa. Gibt es ja viele dieser Studiengänge. Ist ja heute Alltag eigentlich.
Ganz, ganz wichtige Errungenschaft und das haben wir dank der EU.
Ich bin sowieso ein Europa-Fan. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für uns? Ich finde, da kann man das immer ein bisschen besser greifen. Vielleicht jetzt so, was, keine Ahnung, Waren angeht oder so. Also die sind ja auch quer durch die EU unterwegs.
Stimmt, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Freiheit, die Warenverkehrsfreiheit. Stell dir mal folgenden Fall vor, der ist übrigens auch tatsächlich so passiert. Ich nenne ihn jetzt mal François, der verkauft in Frankreich, in Paris schon seit einigen Jahren ganz erfolgreich sein französisches Bier. Jetzt erhofft er sich aber auch in Deutschland einfach einen größeren Absatzmarkt zu bekommen. Deutsche trinken ja bekanntlich gerne Bier und deshalb möchte er das auch in Deutschland zulassen und dort verkaufen. Jetzt sagen aber die deutschen Behörden, das darf er hier nicht, weil er erfüllt nicht das deutsche Reinheitsgebot, das im Gesetz steht. Danach dürfen nämlich Biere nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser hergestellt werden. Diese Anforderungen erfüllt er nicht, weil er mischt noch andere Stoffe hinein, wie zum Beispiel Mais oder Zucker. Und jetzt meint er, dass das Vorgehen der deutschen Behörden, das kann doch nicht rechtmäßig sein. Und vor allem steht das doch fundamental der Warenverkehrsfreiheit entgegen. Er hat doch ein Recht, seine Ware frei in Europa zu vertreiben. Und jetzt nur, weil Deutsche ihr Bier in einer bestimmten Weise brauen, muss das jetzt ja nicht für jedes Bier aus dem Ausland gelten.
Ich habe da direkt ein paar Kollegen im Ohr, die dann laut poltern, ja, aber das deutsche Reinheitsgebot, das ist doch Kulturgut.
Ja, genauso hat auch die deutsche Behörde argumentiert, aber vielleicht gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch den Fall durch.
Lass das mal machen, wenn die Behörde, ist ja witzig, dass sie auch so argumentiert. Also, wir haben französisches Bier, das soll in Deutschland verkauft werden. Aber nicht nur in Deutschland, sondern genau so, wie es eben in Frankreich gebraut wird, grenzüberschreitend.
Ganz richtig. Und dann haben wir jetzt diese Regelung mit dem Reinheitsgebot. Die knüpft zwar nicht per se an das französische Bier an, weil es aus Frankreich kommt, aber beeinträchtigt wiederum mittelbar den Absatz, weil natürlich französisches Bier wegen der Brauart nicht im Sinne des Gesetzes dem deutschen Bier entspricht und hier so verkauft werden kann.
Kann man das jetzt irgendwie rechtfertigen? Also tatsächlich Kulturschutz oder sowas?
Genau, das hat Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof auch versucht. Der hat das aber nicht als Argument gelten lassen. Nur weil jetzt auch französisches Bier verkauft wird, wird das Kulturgut deutsches Bier nicht per se gefährdet. Also es gibt ja trotzdem immer noch deutsches Bier.
Okay, lass mal überlegen, was könnte einem sonst noch einfallen? Bier. Verbraucherschutz. Der Verbraucher denkt ja vielleicht, dass das, wenn Bier draufsteht, dass es dann auch dem Reinheitsgebot entspricht.
Gute Idee. Man könnte das behaupten. Ich weiß jetzt nicht, ob deutsche VerbraucherInnen das per se denken und das vielleicht nicht wissen, wenn das aus Frankreich kommt, dass das dann nicht dem Reinheitsgebot entspricht. Aber man könnte das ja entsprechend deklarieren, wenn man das als tatsächliches Problem sieht und nicht per se dieses Bier einfach hier verbieten, nur weil es nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde.
Ja, also mich brauchst du nicht fragen. Ich fände das so ein bisschen absurd. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Also wenn ich ein offensichtlich französisches Bier kaufe als Verbraucherin, dann würde ich was denken? Ja, es ist wohl ein französisches Bier. Also da würde ich ja nicht zwangsläufig, also weiß ich nicht. Also fiel mir jetzt eben so ein, aber wirklich überzeugend finde ich es nicht. Ich würde ja auch nicht davon ausgehen, dass das ein französisches Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot.
Ja, sehe ich auch so. Hat Deutschland zwar damals so versucht zu argumentieren vor dem Europäischen Gerichtshof, ist damit aber auch nicht durchgekommen. Fun Fact, Deutschland hat auch noch mit dem Gesundheitsschutz argumentiert.
Wegen Gesundheitsschutz? Weil französisches Bier What?
Zusatzstoffe. Hat mit den Zusatzstoffen argumentiert, aber damit kamen sie auch nicht durch, weil genau diese Zusatzstoffe ja in anderen Produkten erlaubt sind. Das heißt, sie stellen ja keine allgemeine Gefahr dar, dass diese Zusatzstoffe irgendwie verboten werden müssten.
Ja, ich habe jetzt mir nicht alles gemerkt, aber ich glaube, du hast vorhin gesagt, Mais und Zucker, ja. Was soll daran
in
jetzt...
in vielen anderen Produkten.
Und ich denke sofort an Popcorn, weißt du? Ich denke sofort an Popcorn. Wie ist es aber jetzt weitergegangen? Weil ich kann ja überall französisches Bier kaufen. Ich kann kanadisches, also gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich kann, das ist ja nicht europäisch, aber ich kann ja aus aller Herren Länder in Deutschland Bier kaufen.
Genau, und auch ganz richtig. Französisches, belgisches, italienisches.
Also eigentlich jedes, aber auch unter der Bezeichnung Bier.
Genau, und das ist dank dieser Entscheidung aus dem Jahr 1987, weil Deutschland eben das damals verloren hat, diesen Fall. Sie konnten das nicht rechtfertigen und dementsprechend durften auch die Waren, also das Bier aus anderen Mitgliedstaaten eben auf den deutschen Markt.
Ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Es ist ein wirklich lustiger Fall. Auch wenn ich mich gerade frage, what the heck, warum hat man diesen Fall überhaupt angestrengt? Also... Aber sehr schön. Das ist sehr plakativ. Da kann man wirklich aus der Episode sich gut was mitmerken. Ich versuche mir jetzt noch mal zusammenzufassen. Also wir haben die Grundfreiheiten. Das sind quasi so eine Art ja wirtschaftlich orientierte Grundrechte und gelten in der EU. So, die schützen mich und dich und alle, die zuhören, vor ungerechtfertigten Diskriminierungen, Beeinträchtigungen in anderen EU-Staaten. Das heißt, ich brauche immer sowas wie einen grenzüberschreitenden Bezug. Was ist denn, aber da fällt mir jetzt gerade grenzüberschreitender Bezug, was ist denn mit Diskriminierungen im eigenen Staat?
Dafür haben wir unsere nationalen Grundrechte.
So, das heißt, ich gucke auch immer örtlich, was gilt wo, was gilt für mich. Genau. Zu den regulären deutschen Grundrechten gibt es schon einige Episoden, es kommen noch einige dazu. Da gibt es auch eine zu Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen. Die verlinke ich vielleicht, die passt ganz gut. Die verlinke ich hier nochmal in den Shownotes. Ich fand, das waren sehr, sehr schöne Überblicke über das, was wir so beim Thema EU und Grundfreiheiten zu beachten haben. Ich habe viel dazu gelernt. Ich danke dir, Laura. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Shownotes nicht vergessen und... abonnieren.